Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zum Audiocast von CC2TV. Ich begrüße alle, die wieder zuhören und möchte auch gleich anfangen mit ein paar durchaus gemischten Themen. Was war letzte Woche bei Garmin los? So richtig Informationen geben die ja nicht raus. Da sind wohl die meisten Systeme ausgefallen gewesen. Die ganzen Freizeitsportler hatten ein Problem mit ihren Trainingsdaten und alles, was da über die Smartwatch von Garmin lief, was über den Server von Garmin angebunden ist, da ging nichts mehr. Egal, ob das jetzt die Schwimmer waren oder Jogger oder Radfahrer oder was auch sonst für Leute, die konnten tagelang die Tracker nicht nutzen, die Trainingsdaten weder auswerten noch aufzeichnen noch archivieren oder was auch immer. Es gab eine ganze Menge Spekulationen in den sozialen Netzwerken, aber so ganz klar ist es, glaube ich, immer noch nicht. Aber so hintenrum hat man dann herausbekommen, eigentlich war es ja die Online-Seite Bleeping Computer, also so ein Online-Sicherheitsdienst, der hat berichtet, dass Garmin Opfer einer Ransomware geworden ist, unter dem Namen Wasted Locker. Also schon seit Jahren bekannt. Das heißt, bei einem Angriff mit dieser Schadsoftware, da wird ein Rechner oder ein Teil oder mehr oder weniger viel verschlüsselt. Und die Lumpen sagen dann, okay, zahlst du Geld, dann bekommst du einen Key und kannst das wieder entschlüsseln. Also eine Lösegeldforderung, könnte man im Prinzip sagen, obwohl man ja nicht irgendjemanden eingesperrt hat. Diese Geschichte ist seit Jahren bekannt. Dahinter steckt wahrscheinlich, wie die amerikanischen Geheimdienste herausgelassen haben, die russische Hackergruppe Evil Corp. Die haben diesen Wasted Locker schon auf verschiedenen Plattformen bösartig eingesetzt. Und die Gruppe soll in Moskau sitzen und eng mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeitet. Die haben also wohl seit 2011 schon mehr als 100 Millionen Dollar auf diese Art und Weise zusammengeklaut und sind im vergangenen Jahr auch in den USA bereits angeklagt worden. Dahinter sollen laut dem Geheimdienstinformationen der USA die Hacker Maxim Jakubets und Igor Turashev stecken. Ob das nun so wahr ist, weiß ich nicht. Bei den Amis muss man ja vorsichtig sein. Die platzen ja manchmal irgendwie irgendwas raus. Auf jeden Fall hat das US-Außenministerium 5 Millionen Dollar Belohnung ausgesetzt für Informationen, die zur Festnahme der beiden führen. Nee, eigentlich nur für den Jakubets. Ja, jetzt muss man sehen, also es läuft wohl bei Garmin mühsam wieder los, wieder an, keine Ahnung, ob die nicht irgendwo ein unabhängiges Backup hatten oder sonst wo etwas, aber man sieht, selbst ein solches Unternehmen ist nicht davor gefeit, von Hackern angegriffen zu werden. Kommt mir das nur so vor oder ist es wirklich so? Wir werden immer mehr und mehr gezwungen, sagen wir mal gelockt, alles mit unserem Smartphone zu machen. Dieses Dattelteil, was ja viele Menschen tagtäglich mit sich herumschleppen, das wird, wenn ich jetzt auf die Samsung-Pressemitteilung schaue, künftig wohl auch als Personalausweis dienen, denn das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI und die Deutsche Telekom Security GmbH sowie die Bundesdruckerei haben mit Samsung zusammen den Personalausweis auf das Mobiltelefon gebracht. Mit dem Samsung Galaxy S20, damit haben sie es getestet, damit funktioniert es also so. Die Lösung EID, nennt sich das, soll bis Ende des Jahres starten und allgemein verfügbar sein. Dieses gemeinsame Projekt nennt sich Optimus, sind ja keine Optimisten, ich auch nicht, Optimus 2.0. Und heißt ihn dann wohl Technologieprogramm Smart Service Welt 2. Naja, wenn sie es in der nächsten Welt machen, ist es mir recht. Und es soll eine EID, also eine elektronische Identifikationskartenlösung sein und ein offenes Ökosystem, was auch immer damit gemeint wird. Ja, jetzt kann man darüber denken, was man will, ob man das will oder ob man das nicht will. Aber Samsung meint, sie sind nun unglaublich stolz darauf, dass das mit ihren S20 läuft und dass das geht. Und ein NFC-fähiger Personalausweis kann diese EID-Lösung freischalten auf dem Mobiltelefon. Und ja, dann ist nur die Frage, ob man schnell genug allen kontrollierenden Stellen beibringen kann, dass mit meinem Dattelfon, wenn ich den das vor die Nase halte, dass das mein gültiger Personalausweis ist. Nur, wie ich eingangs sagte, die Krankenkasse schreibt mich auch an. Sie will, dass ich irgendwelchen Krempelkram auf mein Kluglaut da drauf schiebe. Die möchte mir künftig auch Rezepte digital da drauf schieben. Heißt also, beim Arzt bekomme ich dann ein Rezept auf mein Datafon geschoben und gehe zur Apotheke und dort wird es ausgelesen und ja, wunderbar. Die ganzen Applikationen, die ich dann benötige auf meinem Telefon, die muss ich natürlich in dem Google-Laden herunterladen. Irgendwo sträuben sich bei mir alle Haare. Mir kräuseln sich die Fußnägel, wenn ich daran denke, Personalausweis, Rezepte, Überweisungen, Bankgeschäfte, alles über Sachen, die ich von Google herunterlade. Ich weiß nicht, wo das eigentlich hin soll. Immer mehr kommen ja nun auf die Idee, dass sie, aus welchen Gründen auch immer, ihre Sachen auf ein Telefon schieben wollen, welches dann als universelles Gerät für alle Identifikationsaufgaben dienen soll. Ich meine, wir müssen uns schon mal darüber im Klaren sein. Wenn das so weitergeht und wenn das auch von den Menschen, weil es ja bequem ist und angenehm und modern und was weiß ich nicht alles, auch genutzt wird, dann werden immer mehr und mehr Menschen an solches technisches Wunderwerk mit sich herumschleppen, auf eigene Kosten, sind dann verpflichtet, das sicher zu halten, das heißt auf dem neuesten Stand zu halten. Muss also auch eins sein, welches updatefähig ist, müssen, wenn es nicht mehr updatefähig ist, nach 2, 3, 4 Jahren sich ein neues kaufen, weil sie verantwortlich dafür sind, wenn dieses Teil und diese Software darauf, dieses Betriebssystem, dann nicht mehr den Sicherheitsstandards entspricht, die künftig gültig sind. Hier wird die Verantwortung komplett auf den Einzelnen abgeschoben und zum anderen, ich habe überhaupt kein gutes Gefühl dabei, dass ich mir diesen ganzen Scheiß aus den USA von Google laden muss. Die wissen ja dann zumindest, was ich geladen habe. Und ich meine, da müsste man sowieso mal darüber nachdenken. Diese ganze Android-Krempel, selbst wenn ich dem verbiete, auf Google zu gehen, ich kann ja noch nicht mal alles deinstallieren, was der Hersteller mir von Anfang an zwangsweise da drauf genagelt hat. Aber selbst dann, wenn ich das Ding komplett deaktiviere, alle Applikationen beende, denn das Telefon neu starte, alle Sachen, die sich dann selbst immer wieder mitstarten, auch so weit wie möglich deaktiviert habe, trotzdem macht er Nacht für Nacht irgendwelchen Kram und ich weiß nicht was. Es ist meiner Meinung nach schon so, dass sehr, sehr viele, ich weiß es nicht, ob es nur Dienste sind, wahrscheinlich die Geheimdienste noch nicht mal so sehr, aber viele derer, die mit Werbung auf dieser Welt Geld verdienen, dass die daran rumfummeln, dass die neue Sachen draufschieben, dass die abfragen, was hat er gemacht, wo gesurft, wo ist er gewesen, vor welchem Ladengeschäft hat er länger gestanden, welche Schaufensterscheibe hat er sich länger mit seiner Nase verschmiert. Ich glaube, das ist die große Gefahr, technologische Gefahr, die auf uns zukommt, dass wir uns selbst überwachbar, trackbar, durchsichtig machen. Und ob nun da, na, Verschwörungstheorie, das ist nicht so mein Ding, aber ob nun da irgendwie ein Geist dahinter steht, der uns alle mit allen möglichen Leckerchen lockt, dass es einfacher, schöner, besser, billiger wird, wenn wir das auf unser Dattelfon draufschieben, oder ob das nur so ein Zeitgeist Geist ist, also ein nicht personifizierter, dass man sowas in diese Richtung macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, bevor man sowas macht, sollte man ernsthaft darüber nachdenken. Meine Rezepte kommen nicht auf ein Telefon, welches von Google abgehört, abgesehen, abgedatet, ohne mein Willen und Wissen und so weiter gemacht werden kann. Das wird nicht passieren und mein Ausweis auch nicht. Am 28.07. in diesem Jahr hat morgens um 10 Uhr der französische Präsident mit einigen führenden Politikern aus der Europäischen Union, Chinas, Indiens, Koreas, Russlands, Japans und der Vereinigten Staaten den offiziellen Beginn der Montage des weltgrößten Fusionsreaktors am ITER in Südfrankreich erklärt. Man beginnt dann mit dem Bau des größten, im Moment erdachten, geplanten Fusionsreaktor. Und es ist also ein 12.000 Tonnen schwerer Unterbau, wo der Vakuumbehälter des ITER dann draufsetzen wird. Es ist die größte Maschine und das größte wissenschaftliche Projekt, was wir auf dieser Welt bisher angefangen haben. Insgesamt sind 35 Länder daran beteiligt. So, und dieser Reaktor, der soll also im Grunde genommen das, was die Natur in der Sonne selbst macht, auf der Erde in einem kleinen Bereich nachbilden. Es ist ein Forschungsreaktor. Und es wird also im Grunde dann das leichteste und auch das am häufigste vorkommende Atom, nämlich Wasserstoff, zu Helium verschmolzen. Dabei wird sehr viel Energie frei, wie man an der Sonne sehen kann. Und diese sogenannte Fusionsverschmelzungsenergie, die wird, das ist die Idee dahinter, im kommerziellen Maßstab genutzt, irgendwann mal die Energieprobleme der Menschheit komplett lösen können. Die Anlage im ITER soll etwa 500 Megawatt thermische Energie produzieren. Und das würde heißen, dass man, wenn man das dann umwandelt und kontinuierlich diese Leistung abfragen würde, eine elektrische Leistung von etwa 200 Megawatt daraus käme. Das sind ja alles nur Dampfmaschinen. Wir machen also Hitze bei dieser Kernverschmelzung und da sind Dampfmaschinen dahin, die machen aus diesem heißen Dampf durch mechanische Umwandlung und treiben sie Generatoren an, dann elektrischen Strom. Also so hochtrabend wie das Ding ist, eine Umwandlung direkt in Strom haben wir nicht. Wir müssen immer noch eine, Dampfmaschine von James Watt war noch was anderes, aber das sind eben hier Turbinen, die die Generatoren antreiben. So, damit will man also forschen, will gucken, was kann man denn da herausholen, wie kann man das Ding bauen, ist es sicher, wo haben wir Probleme, und so weiter. Wir müssen hier natürlich auch wissen, auf der Erde brauchen wir eine viel höhere Zündtemperatur als das, was im Sonneninneren ist, weil die Sonne hat ja ein Mordsmagnetfeld und dieser Druck sorgt dafür, dass eine viel größere Dichte vorhanden ist. Und die Dichte haben wir hier auf der Erde zum Glück nicht, deswegen brauchen wir eine höhere Zündtemperatur. Der Testbetrieb selbst, der soll nach heutiger Planung Ende 2025 starten können. 10 Jahre später denkt man sich, dass man so ganz realistisch mit den Experimenten so weit ist, dass man übergehen kann produktive Fusionsreaktoren und dass man dann in Zukunft also vielleicht auf diese Art und Weise Strom erzeugen kann und nicht mit zugespargelten Landschaften oder die Erde verdeckenden Solarzellen. Von diesen scheiß Kohlekraftwerken gar nicht zu sprechen. Weil wir gerade dabei sind, diese Geschichte geht ja eigentlich auf Albert Einstein zurück. Denn die gesamte Masse eines Atoms ist geringer als die Summe der Masse seiner Bestandteile. Das heißt also, man baut hier etwas zusammen, ein Atom, und die Teile, mit denen man das zusammenbaut, wenn es zusammengebaut ist, ist die Masse geringer als die der Einzelteile. Man braucht Energie, um die Kernteilchen zusammenzuhalten. Und Energie und Masse sind ja laut Einstein äquivalent. Ist es dann so, dass hier ein sogenannter Massendefekt entsteht? Und dieser Massendefekt, das ist also dann das, wenn man dann diesen Fusionsreaktor, wenn man die Kerne dann verschmilzt, dann ist diese Differenz aus der Masse der Einzelteile und der Masse der Atome die Energie, die man daraus gewinnen kann. Ziemlich kompliziert, aber vielleicht reicht es einfach nur, um mal zu verstehen, Massendefekt gibt was ganz Komisches. Viele Einzelteile zusammen sind schwerer als das, was man daraus gebaut hat. Stell dir vor, du baust ein Riesenhaus oder sowas und das Haus ist leichter als die Bausteine. Und das ist das, was man hier macht. Hochkompliziert. Auch wenn man es mathematisch vielleicht sehr einfach herunterbrechen könnte, aber rein von der Physik her und das Verständnis her hochkompliziert. Wenn man jetzt hier weiter daran forscht, wenn man hier dann wirklich irgendwann mal zu einer Lösung kommt, das wäre eine saubere Energie. Denn da haben wir so gut wie keine Abfälle, keine strahlenden Abfälle wie bei unserem bisherigen Atomreaktor. Da haben wir so gut wie keine Umweltschädigungen. Umweltschäden sind ja immer da. Allein wenn ich irgendwo ein Haus hinstelle, ist das ja ein Umweltschaden. Und wir müssen einfach mal sehen, es sind 35 Länder, die da zusammenarbeiten. Selbst das ist ein Erfolg. Denn die Leute, die da zusammenarbeiten, die können sich nicht die Köpfe einschlagen in der Zwischenzeit. Also man sollte mal ein Auge darauf haben. Es dauert ja noch ein bisschen was. Also 5 Jahre mindestens. Und die bisherigen Verzögerungen haben gezeigt, dass aus 5 Jahren auch ganz locker mal 10 Jahre werden können, wie wir das auch in Berlin sehen mit Flughäfen und ähnlichen Kram oder in Stuttgart mit Bahnhöfen. Aber die Idee ist auf jeden Fall da und man hat angefangen. Und es ist eine Sache, die möglicherweise in der Zukunft von großer Bedeutung für uns werden kann. Überall hört man es und alle Leute interessieren sich dafür, Wasserstoff. Die Bundesregierung und die Kanzlerin, die haben ausgerufen, dass man jetzt Deutschland zu einem Motor der Wasserstofftechnologie der Zukunft machen will und was weiß ich nicht alles. Also für mich steckt da einfach nur dahinter, die Autofuzis haben sich die Taschen mit Milliarden vollgemacht in den letzten Jahrzehnten und haben das Geld nicht in die Weiterentwicklung, Forschung und Voranschreiten von anderen Antriebskonzepten, außer der des Verbrennungsmotors genutzt. Und damit sie jetzt nicht kaputt gehen und dann, was weiß ich, wie viel Arbeitsplätze kaputt gehen, muss der Staat irgendetwas tun, Geld dahin schieben in diese Lumpen- und Verbrecher- und Lügenindustrie. Kann man sich aus politischen Gründen nicht, auf keinen Fall vor der Wahl. Also macht man es von hinten rum. Okay. Diese Elektroautos, diese 1 Million Geschichte da, das ist ja alles in die Hose gegangen. Warum? Erstmal die Automobilhersteller sind nicht in die Pötte gekommen, waren noch nicht daran interessiert, Geld in etwas Neues hineinzustecken, während von dem Alten sie ja noch wahnsinnig viel kassieren konnten. Und das E-Auto, wo können wir es tanken? Die ganze Infrastruktur fehlt und so weiter. Nur wir müssen uns mal über eins im Klaren sein. Selbst ein sauberes und sicherlich interessantes wasserstoffangetriebenes Auto ist ein Elektroauto. Denn der Wasserstoff, den wir da reinschütten irgendwo, den wir tanken, der fließt ja nicht in den Motor und wird verbrannt, sondern der wird erstmal in einer Brennstoffzelle umgewandelt in elektrischen Strom. Und nur damit fährt dann das Auto. Und da hängt auch noch ein Akku mit dazwischen. Denn der ganze Vorgang, der muss ja auch funktionieren, wenn im Moment dieser Wasserstoffkram, weil das Auto geparkt ist, nicht läuft, nicht da ist. Also, wir haben ein Elektroauto neben den mehr oder weniger dicken Akku heraus, setzen eine Brennstoffzelle rein und einen Wasserstofftank. Es wird nach wie vor ein Elektroauto sein. Und Naja, ob das auf die Dauer richtig Sinn macht in unseren PKWs, wage ich sehr, sehr, sehr zu bezweifeln. Dass man sowas in LKW oder in Flugzeugen oder auf Schiffen oder bei der Bundesbahn einsetzen kann, sehr gut, finde ich ja. Da spielt das alles keine große Rolle. Da habe ich riesen Tankmöglichkeiten, dir irgendwo einen Tank einzubauen und so. Aber in einem PKW, da denke ich, dass die Akkuentwicklung viel Zukunft hat, viel schneller zu Ergebnissen kommt, als das hier mit Wasserstoff-Pkw sein könnte. Das Ziel, was man da ausgegeben hat von der Politik, dass man eine heute vorhandene Anzahl von etwa 220 Millionen Pkw mit Verbrennungsmotoren ersetzen will durch Elektroautos. Gut, es ist ein bisschen schiefgegangen. Für das Jahr 2030 wurden die europäischen Abgasgrenzwerte für Pkw reduziert auf minus 35%, war das, glaube ich. 35% in 10 Jahren ist ja eigentlich lächerlich, aber da will man der Autoindustrie auch nicht wehtun. Und ja, wie will man das Ziel erreichen? Ich habe keine Vorstellung. Ich meine, der Verbrennungsmotor, die Totenglöckchen, die haben schon längst geläutet und die werden immer lauter und lauter. 100 Jahre lang hat das Ding unsere Umwelt verpestet. Am Anfang waren es wenige, da war das alles in Ordnung. Aber mittlerweile ist es ja unerträglich geworden. Die Hersteller dieser Verbrennungsmotoren mit ihren umweltschädigenden Abgasen, denen drohen ja Strafzahlungen von, ich glaube, hochgerechnet, wenn sie nichts tun würden, über 80 Milliarden ab nächstem Jahr Euro. Und Volkswagen allein 4,5 Milliarden Euro pro Jahr ab nächsten Jahr, wenn sie nichts tun. Die sind also gezwungen, etwas zu machen. Die sind also gezwungen, jetzt auch massiv auf Elektroautos zu setzen. Und es kann durchaus sein, dass zum Ende des Jahres, dass sie dann anfangen, die Elektroautos vielleicht so was Ähnliches wie zu verschenken oder kurz davor. Nur damit der Flottenverbrauch im Durchschnitt unter die Grenzwerte sinkt, damit sie die Strafzahlungen nicht leisten müssen. Gut, diese ganzen Lügen-Dinger da, diese Hybrid-Autos oder Plug-in-Autos oder was weiß ich auch alles, die in Wirklichkeit gar nicht elektrisch fahren, sondern nur einen Akku als Täuschkörper da eingebaut haben. Die können zwar ein paar Kilometer elektrisch fahren, aber das bringt unterm Strich gar nichts. Das war einfach nur Blödheit der Politik, so einen Kram überhaupt zuzulassen. Für eine Übergangszeit vielleicht ganz, ganz gut, aber na, mal sehen. Dringend muss das E-Tankstellennetz verbessert, vergrößert werden, die Lücken geschlossen werden. Dringend müssen die Kapazitäten der Akkus vergrößert werden, deutlich vergrößert werden. Aber das wird kommen. Und damit muss natürlich dann auch die Reichweite deutlich steigen. Also im Moment sieht es ja so aus, wenn die Dinger in der Reichweite realistisch zwischen 200 und 300 Kilometer haben, die guten Elektroautos, und dann irgendwo eine halbe Stunde zum Tanken brauchen und 2 Stunden anstehen müssen, weil die Tankstelle besetzt ist, die E-Tankstelle, dann ist das kein Zukunftsprojekt. Dann kann man so nicht weitermachen. Aber es gibt ja Ansätze in eine Richtung mit Superbatterien, so werden sie offiziell genannt, dass man wirklich 1000 Kilometer mit einer Batterieladung fahren soll. Schweizer Technikexperten, das ist die Firma Innolith, die hat in Aussicht gestellt, dass sie in Kürze die Fahrzeuge so produzieren können, ja, die produzieren nicht die Fahrzeuge, sondern die Zellen, dass man bis zu 1000 Kilometer mit einer Akkuladung fahren kann. So, und Technik, die haben also Entwicklung, dass man die Akkus tatsächlich nahezu bis null entladen kann und bis 100% aufladen kann. Und das mit 55.000 Ladezyklen. Also die halten länger als der Fahrer oder die Fahrerin. Man benutzt einfach ein anderes Elektro, nicht einfach, ein anderes Elektrolyt. Diese Technologie haben sie schon nicht nur erdacht, sondern auch in der Praxis eingesetzt. Gridbank heißt es. Das ist ein Batteriemodell, welches man in Maryland als stabilisierenden Faktor in das Stromnetz integriert hat. Das heißt also, in deren Stromnetz sind Batterien mit dieser Technologie von InnoLead drin, um Schwankungen auszugleichen und Ausfälle zu überbrücken. Das heißt, es ist schon Praxis vorhanden. Man weiß also, dass dieser Kram funktioniert. Also, wer in der Nähe von Bruchsal ist, der sollte mal anklingeln, mal eine Werksführung oder sowas machen. Denn es scheint, dass sich aus dieser Richtung tatsächlich bei InnoLead in absehbarer Zeit etwas tun wird, dass unsere Elektroautos leichter werden, mehr Akkukapazität haben, weiterfahren können, schneller geladen werden und dennoch haltbarer sind. Es gibt auch viele andere Entwicklungen. Ich weiß zum Beispiel von den Forschern am Lawrence Berkeley National Laboratorium, dass dort ein Durchbruch gelingen ist mit neuen Elektroden, die man hat genommen. Also hier geht es nicht um das Dielektrikum, sondern um die Elektroden, die problematisch sind, die sich normal zersetzen, weil es entstehen an dem Lithium Dendriten. Das sind so kleine Auswüchse, die irgendwann zum Kurzschluss führen. Und das konnte man jetzt mit einer neuen Art und Weise verhindern, dass selbst nach vielen Ladezyklen an den Lithium-Anoden keine Dendriten gewachsen sind. Also hier geht es in der Hauptsache um Lebensdauer. Und so gibt es so viele. Also ich bekomme nahezu jeden Tag neue Technologie, Vorschläge, Ideen und auch schon in der Praxis zum Teil erprobte. Die Lithium-Ionen-Akkus, so wie wir sie zurzeit immer und überall haben, ich kann mich daran erinnern, es ist aber ganz, ganz, ganz lange her, in Köln auf der Aachener Straße, von der inneren Kanalstraße, Stückchen dort auswärts rechts, heute ist da, glaube ich, eine Autovertretung oder sowas, ein Stückchen weiter waren niedrige Häuser, also nee, keine Häuser, also so Geschäfte, kleine Geschäfte, und da war auch ein Hobbygeschäft, ein Bastelgeschäft. Da habe ich das erste Mal einen Akku gekauft. Das war ein kleiner, flacher Akku, ähnlich wie die, die heute in unserem Mobiltelefon sind, nur etwa doppelt so dick. Das war ein Zink-Luft-Akku. Der hatte so gut wie keine Kapazität. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Ich weiß die Spannung nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mir ab und zu mal einen gekauft habe und dann wieder beim Laden kaputt gemacht habe, weil der grausam empfindlich war. Und so ein Ladegerät war damals noch nicht so wirklich. Ich habe zwar ein paar Transistoren gehabt, vielleicht ein OC71 oder sonst was, aber die Technologie zum Laden, die hatte ich damals noch nicht drauf. Aber heute kommen diese Zink-Luft-Akkus so langsam wieder ins Bewusstsein einiger Forscher. Denn Zink-Luft-Akkus zum Beispiel, die kann man zu 98% recyceln. Und die haben auch bei den Herstellungskosten Vorteile. Die liegen nur bei rund 10 Euro pro Kilowattstunde. Das ist sehr, sehr niedrig gegenüber allen anderen. Und die haben auch noch den Vorteil, dass die primäre Reaktion der Elektronenfreisetzung nur Sauerstoff benötigt. Und der Sauerstoff, also wenn die vom Sauerstoff abgeschlossen sind, ja, sind die quasi wie ausgeschaltet. Das heißt, man kann sie auch unendlich lagern, ohne dass sie sich entladen. Oder man hat irgendwo eine Halle mit Vakuum und da kann man die laden. Also im Moment geht man davon aus, dass man sie 10 Jahre lang lagern kann, ohne dass sie überhaupt irgendeine Ladung an Anteil verlieren. So, die Kapazität ist auch deutlich höher als die von Lithium-Ionen-Batterien. Nämlich so rund 3-mal so viel auf dem gleichen Raum. Also man sieht auch hier, das ist wieder das nächste Beispiel, und davon kenne ich noch einige, dass sich so viel in der Akkutechnologie tut, dass ich glaube, Wasserstoff noch eine Infrastruktur aufbauen, parallel zu den E-Autos, das ist ein Umweg. Das ist also nur eine Mehr, um in Deutschland irgendetwas aufzubauen, was die Lumpen der Riesenautohersteller verdattelt haben, damit die nicht kaputt gehen, damit wir keine Arbeitsplätze verlieren und so weiter. Gut, wenn es dafür hilft, soll es mir recht sein. Aber das Wasserstoffauto ist nach wie vor ein Elektroauto, und wenn die Akkus so leistungsfähig werden, wie sich das im Moment zeigt, dass man tatsächlich innerhalb der nächsten 5 Jahre rund 5- bis 10-fache Kapazität hat, bei geringeren Kosten und umweltverträglicher, dann braucht man diesen Wasserstoff, zumindest in PKWs, nicht mehr. Covid-19, nur noch mal ganz kurz, also diese Warn-up, das ist ja nun wirklich ein Trauerspiel und vor allen Dingen dieses Schuld hin und her schieben. Man stelle sich nur vor, da bekommen zwei Unternehmen 20 Millionen und die entwickeln ein Programm. Und dieses Programm läuft auf unterschiedlichen Hardware-Plattformen. Das ist aber bekannt. Die Hardware-Plattformen sind ja da, sind ja schon lange im Markt. Mit einer Schnittstelle, die von Google und Apple bereitgestellt wird, damit man überhaupt darauf zugreifen kann. So, und jetzt, nachdem das Ding nun ausgeliefert ist, spricht kein Mensch mehr darüber, dass es nicht richtig funktioniert, weil einige dieser Telefone, dieser Arbeitsplattformen nachts sagen, okay, ich muss ja Strom sparen, ich schalte das Ding jetzt mal ab. Und am nächsten Tag läuft es dann nicht mehr von alleine, es sei denn, man öffnet das Programm wieder. Und es hängt sich da wieder ran. Und hinterher wird gesagt, ja, da sind die Hardwarehersteller daran schuld. Ja, sag mal, wem wollt ihr so einen Scheiß verkaufen? Seid ihr zu blöd zu gucken und zu wissen, dass diese Technologie so funktioniert? Wie kann man denn ein solches Programm entwickeln, wenn man sich nicht vorher darauf vorbereitet? Wenn man und vor allen Dingen hinterher nicht sagt, hör mal, Kinder, hier haben wir ein bisschen Scheiße gebaut, hier muss nachgebessert werden. Auch das ist ja nicht passiert. Das musste ja erst von anderen Seiten öffentlich gemacht werden. Also es ist ein Trauerspiel. Wenn ihr wirklich nur ein bisschen Anstand hättet, ihr beiden Riesenspieler in diesem Markt, dann würdet ihr die 20 Millionen zurückgeben am Staat. Nicht, dass das den Staat reicher machen würde, aber es würde euch anständiger machen. Denn jetzt im Moment ist es nur eine Abzocke für ein miserables Programmbeispiel, was nicht richtig funktioniert und was nachgebessert werden muss. Kinders, ich schäme mich für euch. Weil wir gerade dabei sind, diese Covid-19-Geschichte da. Jeder, der jetzt geglaubt hat, die letzten Wochen tatsächlich, wir haben jetzt bald einen Impfstoff, vergesst es doch. Vergesst es einfach. Schützt euch und schützt andere. Und lasst euch nicht von solchen hirnrissigen Idioten, die dann zu Tausenden in Berlin da aufmarschieren und ihre Freiheit haben wollen. Mensch, die Welt hat sich geändert. Was sagt der Araber? Eine Hand, die man nicht abhacken kann, soll man schütteln. Richtet euch danach. Schützt euch, passt euch an. Nur wer sich anpasst, hat auf dieser Welt bisher überlebt. Jedes Wesen musste sich anpassen. Und wir stehen jetzt vor der Aufgabe, uns anzupassen. Wir können nicht fordern, ich will aber nach Malle und will, Rudelbelustigung, Rudelsaufen und Grölen und so. Nee, wir müssen uns anpassen. Wir müssen erkennen, unsere Welt hat sich geändert und nur, wenn wir uns anpassen. Meine Bitte, schützt euch doch, euch, eure Lieben, eure Bekannten und lasst euch nicht verarschen von denen, die von den Russen verarscht worden sind oder von der AfD oder von wem auch immer. Macht diesen Scheiß nicht mit. Die Masse ist ja vernünftig. Und das macht mich irgendwo ein bisschen stolz auf die Menschen. So, muss am Schluss doch nochmal sein. Das war's dann wieder für heute. Nächste Woche kommt ein neues Video. Das haben wir schon produziert und da wird Thomas ein schwieriges Thema bringen. Und zwar geht es um den neuen Raspberry Pi mit 8 GB und den Odroid N2. Mal so ein Blick da drauf. Nicht so den wirklichen Vergleich. Vergleichen kann man sie nicht wirklich. Ich kann auch nicht sagen, Apfel schmeckt besser als Birne. Aber was die Unterschiede sind und wo sie ihre Stärken und ihre Schwächen haben. Gut, also das dann heute in einer Woche. Und bis jetzt, bleibt gesund, schaltet den Verstand ein, geht kein Risiko ein und lasst euch nicht von denen, die den Verstand nicht dafür haben, entsprechend sich anzupassen, in irgendeiner Art mitziehen oder runterziehen. Bis dann, Daumen nach oben und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.